Ihr Lieben, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Ihr Lieben, ich weiß, das wird euch jetzt vielleicht überraschen, aber von Zeit zu Zeit gibt es Situationen, wo Menschen auf mich zukommen und fragen: Olli, sag mal, warum musst du eigentlich so radikal glauben? Verwundert euch, ne? Ja, ist so. Warum so radikal? Warum geht das nicht auch mal gemäßigter? Warum nicht weniger herausfordernd? Und ich habe das Gefühl, ich merke daran, ich werde älter. Denn früher fanden die Menschen das noch putzig an mir. Da hat man noch gesagt, da brennt was, so ein jugendliches Feuer. Heute ist das mit dem Jugendlich, das merke ich selber, wenn ich in den Spiegel gucke, das löst sich langsam aus. Meine Tochter erinnert mich jedes Mal daran. Da merke ich, die Menschen nehmen wahr, ich werde älter und offensichtlich mit dem Jugendlich, das hat sich erledigt. Wahrscheinlich glaubt er das wirklich, was der sagt. Und da wird es auf einmal kritisch. Also, warum so radikal glauben? Meistens ist es nicht so, dass Menschen mich direkt ansprechen. Häufig wird das ja eher über Bande gespielt, das kennt ihr auch. So, da spricht man nicht direkt, sondern spricht man mit irgendjemandem, der dann vielleicht irgendwann findet man jemanden, der mutig genug ist, einen dann direkt anzusprechen. Das ist schön, da bin ich dankbar für. Und tatsächlich bewege ich diese Dinge in meinem Herzen und lass das an mich ran, lass mich in Frage stellen, guck da kritisch hin, bete darüber, guck in Gottes Wort. Und letztens war das auch wieder so eine Situation, wo mich jemand angesprochen hat, und das hat mich tatsächlich zu dem Predigtext von heute geführt, der vorgegeben ist, aber der sich, glaube ich, mit dieser Frage auseinandersetzt und für mich wieder neu Antworten gefunden oder gegeben hat. Warum so radikal glauben? Ich glaube, das Wort radikal ist kritisch. So, denn in unserer Gesellschaft ist das negativ besetzt. Ja, radikal, da denken wir direkt an Extremismus, an Gewaltbereitschaft, all diese Dinge, die mit dem Glauben nichts zu tun haben sollten. Und auf der anderen Seite heißt radikal nichts anderes. Das kommt ja vom lateinischen Wort radix, das Wurzel, ja. Das steckt auch in Radieschen drin. Keiner von euch hält Radieschen für ein extremes Gemüse und kriegt einen Anfall am Mittagstisch, wenn er in den Salat kommt und sagt zu seiner Frau: Was sollen die Radieschen im Salat? Das ist doch, warum so ein radikaler Salat? Radix heißt einfach Wurzel. Ja? Und radikal glauben meint eigentlich nichts anderes als verwurzelt glauben. Eine Wurzel zu haben, auf die alles gegründet ist, aus der alles herauskommt und alles fließt. Also warum Jesus an die erste Stelle stellen? Warum ihn wichtiger zu nehmen als alles andere? Das ist die Frage. Und ihr Lieben, ich glaube, das, was uns häufig so radikal erscheint, das ist biblisch gesehen normal. Und da guckt der Predigtext für heute drauf. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, schlagt sie gerne auf in Matthäus 14, Vers 22 bis 33. Ich lese den mal vor, der Kontext. Kurz vor dem Predigtext gibt es folgende Situation. Jesus hat eine lange Predigt gehalten, eine lange Rede. Die Leute haben Hunger gekriegt. Über 5000 Menschen waren da. Er hat mit 5 Broten und 3 Fischen alle satt gemacht. Und diese ganze Menschenmenge, irgendwann wird es Abend. Und da beginnt unser Predigtext. Ab Vers 22, Matthäus 14. Nun drängte Jesus die Jünger, unverzüglich ins Boot zu steigen und ihm ans andere Ufer vorauszufahren. Er wollte inzwischen die Leute entlassen, damit sie nach Hause gehen konnten. Als das geschehen war, stieg er auf einen Berg, um ungestört beten zu können. Spät am Abend war er immer noch dort, ganz allein. Das Boot befand sich weit draußen auf dem See und hatte schwer mit den Wellen zu kämpfen, weil ein starker Gegenwind aufgekommen war. Gegen Ende der Nacht kam Jesus zu den Jüngern. Er ging auf dem See. Als sie ihn auf dem Wasser gehen sahen, wurden sie von Furcht gepackt. Es ist ein Gespenst, riefen sie und schrien vor Angst. Aber Jesus sprach sie sofort an. Erschreckt euch nicht, rief er. Ich bin's. Ihr braucht euch nicht zu fürchten. Da sagte Petrus: Herr, wenn du es bist, dann befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Komm, sagte Jesus. Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser auf Jesus zu. Doch als er merkte, wie heftig der Sturm war, fürchtete er sich. Er begann zu sinken. Herr, schrie er, rette mich! Sofort streckte Jesus seine Hand aus, hielt ihn fest. Du Kleingläubiger, sagte er, warum hast du gezweifelt? Dann stiegen beide ins Boot und der Sturm legte sich. Und alle, die im Boot waren, warfen sich vor Jesus nieder und sagten, du bist wirklich Gottes Sohn. Ein großartiger Text, eine großartige Geschichte, die auf der einen Seite Angst macht und auf der anderen Seite Lust auf Abenteuer macht. Je nachdem, auf welcher Seite des Bootes man sich gerade befindet. Ich finde es eine wahnsinnig gute Geschichte, um den Unterschied mal zu gucken auf die unterschiedliche Art, wie wir im Leben mit Glauben umgehen können und wie wir mit Glauben durchs Leben gehen können. Es gibt zwei Personen, die uns in diesem Text begegnen. Das ist einmal Petrus, der mutig das Boot verlässt, in der Angst. Auch Petrus hat Angst, aber er verlässt das Boot und geht auf dem Wasser. Und auf der anderen Seite haben wir 11 andere Jünger, die im Boot bleiben, in ihrer Angst und in der Distanz. Und ich möchte das mal nutzen, um mit euch zu gucken auf die Unterschiedlichkeit, wie gesagt, wie man glauben kann. Auf der einen Seite das, was Petrus hier macht, das würde ich als Nachfolge bezeichnen, einen hingegebenen Glauben, der wirklich verwurzelt ist in seinem Leben. Und auf der anderen Seite das, was die Jünger erleben, ich würde das nicht als Unglauben sofort und komplett bezeichnen, sondern da ist eine Distanz. Nennen wir es vielleicht Religion, Tradition, da kann man vielleicht unterschiedliche Worte für finden. Ich würde gerne weg von diesen Worten, weil wir die auch alle unterschiedlich besetzen. Vielleicht hilft es uns, heute mal zu gucken auf den Unterschied zwischen einem Wasserläufer, das, was Petrus macht, und einem Boothocker, das, was die anderen machen. Die Jünger bleiben im Boot hocken und Petrus geht aufs Wasser. Vielleicht lasst uns da mal spielerisch drauf gucken und trotzdem die ernsthafte Frage stellen, wo sehe ich mich eigentlich gerade mehr? Die Frage, die darf uns begleiten und vielleicht gibt es da auch keine einfache Antwort drauf, dass wir sagen, es ist komplett für mein ganzes Leben so, dass ich nur nachfolge oder nur im Boot hocke. Aber vielleicht merkt ihr, dass irgendein Bereich eures Lebens heute hochkommt, wo ihr eher dazu neigt, aufs Wasser zu gehen oder im Boot zu bleiben. Lass uns da mal drauf gucken, den Fokus auf den Wasserläufer gucken. 7 Punkte würde ich gerne mit euch angucken. Der erste Punkt ist, Wasserläufer, das ist das erste und für mich eine ganz wichtige Erfahrung hier. Wir sehen sofort, Wasserläufer kommen in Not und Probleme. Ja? Petrus ist mit den anderen im Boot. Sie kommen alle in Not, Herausforderungen und Probleme. Da unterscheiden wir uns gar nicht. Ja, es gibt manchmal so Situationen, Prediger, die sagen, manchmal aus einer eigenen Rettungserfahrung heraus, die so übersprudelnd in ihnen ist, dass sie dazu neigen, das manchmal zu sagen, folg Jesus nach und alles wird gut. Und endlich ist es vielleicht auch so. Aber in dieser Welt bleiben Not und Probleme bestehen. Nur weil du Jesus folgst und ganze Sache mit ihm machst, heißt das nicht, dass die Probleme in deinem Leben aufhören. Das ist definitiv nicht der Fall und das zu behaupten ist auch nicht biblisch. Ja, wenn du, das ist das Wohlstandsevangelium, das hat nichts mit dem Evangelium von Jesus zu tun. Petrus ist mit dem anderen im Boot und die Probleme hören nicht auf. Im Gegenteil, Jesus war es doch, der ihnen gesagt hat, sie sollen mal schnell übers Wasser fahren. Ich sage nicht, dass Jesus die Not geschickt hat, aber zumindest können wir festhalten, dass auch die Nachfolger von Jesus in Not kommen. Die 12 Jünger, die sind in einer chronisch wasserarmen Gegend aufgewachsen, in der Wüste. Ja. Die konnten nicht schwimmen, vielleicht die Fischer, der Rest nicht. Für die war das lebensbedrohlich. Das erwartet dich auch als Wasserläufer. Aber ein Wasserläufer erlebt zwar Not und Probleme, aber er erlebt sie ein bisschen anders. Er erlebt sie als Möglichkeit, Gott zu begegnen und zu wachsen in seiner Persönlichkeit und in seinem Glauben, im Vertrauen. Das ist das, was Sie gleich sehen werden. Das zweite ist, Wasserläufer rechnen mit Jesus zu jeder Zeit. Wir sehen das bei Petrus, wir sehen das in der Geschichte. Jesus kommt zu einer völlig unerwarteten Zeit, Wir lesen, in der dritten Nachtwache steht da eigentlich, das ist dieser Zeitabschnitt zwischen 3 und 6 Uhr. Das heißt, die Jünger haben schon relativ viel Zeit mit Problemen und Angst verbracht. Sie haben schon Nacht erlebt und Dunkelheit und Angst. Zu einem unerwarteten Zeitpunkt, wo keiner damit rechnet, kommt Jesus. Und er kommt auf eine unerwartete Art und Weise. Plötzlich läuft er übers Wasser. Damit hatte nur wirklich keiner gerechnet. Vielleicht haben sie damit gerechnet, dass Jesus mit einem Boot schnell hinterher paddelt oder so. Aber dass er übers Wasser läuft, nicht. Deswegen denken sie, es ist ein Gespenst. Und ganz ehrlich, so ist es auch als Wasserläufer heute, wenn du ganze Sache mit Jesus machst. Er kommt manchmal auf eine Art und Weise, wie du nicht damit rechnest. Und deswegen geht es darum, mit ihm zu rechnen. Zu jeder Zeit. Und ein Wasserläufer tut das. Petrus tut das. Jesus kommt in unerwarteten Momenten, auf unerwartete Art und Weise, aber er kommt. In der Not ist er da. Das darfst du wissen. Ich weiß nicht, was in deinem Leben gerade Not ist. Ich weiß nicht, wo du dich herausgefordert fühlst. Wo du vielleicht Angst hast, Lebensangst. Du darfst wissen, Jesus ist da. Er lässt dich nicht allein, niemals. Wir haben es gerade gesungen. So, singen wir es nur oder glauben wir es? Er ist da. Und er lässt dich nicht allein. Das darfst du wissen in der Not. Auch wenn die Not dann noch nicht vorbei ist. Sie sehen nicht Jesus auf dem Wasser und sofort ist der Sturm weg. Es dauert noch einen Augenblick. Weil Jesus möchte, dass wir in unserem Vertrauen wachsen. Aber er ist da. Und er benutzt die Not zu unserem Wachstum, in unserer Persönlichkeit, in unserem Glauben und im Vertrauen. Der dritte Punkt: Wasserläufer sind bereit, das Boot zu verlassen. Das ist ein großer Unterschied zwischen Wasserläufern und Boothockern. Das steckt schon im Namen, ne? So. Die 11 anderen Jünger, die bleiben im Boot. Vielleicht aus Bequemlichkeit, vielleicht wahrscheinlich eher aus Angst. Sie kauern sich in das Boot, bleiben in der Distanz, weil sie davon ausgehen, dass es sicherer ist, im Boot zu bleiben. Ein Wasserläufer weiß, bei dem Sturm ist das Boot nicht sicher. Es ist nicht sicherer, aber wir bilden es uns ein. Ein Wasserläufer vertraut deswegen eher auf seine Einschätzung der Situation. Die Kosten, aufs Wasser zu gehen und zu vertrauen, sind zu hoch. Auch wenn Jesus sie auffordert. Boothocker bleiben lieber drin. Spätestens in dem Moment, als Petrus sagt, ja, wenn du willst, wenn du es wirklich bist, befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Hätten sie auch sagen können, okay, ich stehe auf und stelle mich neben Petrus, ich nehme ihn zum Vorbild. Aber vielleicht, man weiß ja nicht, vielleicht geht er ja unter. Aber als er es dann macht und alle anderen sehen, der irre Petrus wieder, Schritt aus Wasser und marschiert los und läuft auf dem Wasser. 11 Leute und keiner kommt auf die Idee zu sagen, ich auch. Nein, sie nehmen das Vorbild nicht. Sie bleiben im Boot. Oh. Was hindert dich daran, ganze Sache mit Jesus zu machen? Alles auf eine Karte zu setzen. Wie gesagt, vielleicht nicht in allem. Vielleicht machst du das schon. Oder vielleicht hast du in deiner Vergangenheit das schon getan. Aber vielleicht gibt es jetzt gerade Bereiche in deinem Leben, wo du dich nicht traust. Ein Gespräch zu führen, was eigentlich ansteht, aber du traust dich nicht. Du merkst, es gibt vielleicht Einflüsse in deinem Leben, die nicht gesund sind. Gewohnheiten, die dich eigentlich binden und die nicht gesund sind. Aber du wagst den Schritt nicht raus. Vielleicht gibt es andere Dinge, ich weiß es nicht. Wo bleibst du im Boot, weil du denkst, es ist sicherer, als den Schritt zu wagen? Ein Wasserläufer versteht, das Boot ist nicht sicher. Und deswegen ist er bereit, etwas zu wagen, auch wenn es herausfordernd ist, weil er weiß, das ist es wert. Viertens, ein Wasserläufer geht auf Jesus zu. Das ist ein kleines Detail in der Geschichte, man überliest es fast, aber als Jesus sagt, ich bin's, hab keine Angst, sagt Petrus, Herr, wenn du es bist, dann befiehl mir auf dem Wasser zu dir zu laufen. Er sagt nicht, Ey, wenn du es bist, lass mich auch auf dem Wasser laufen. Es geht ihm nicht um die Erfahrung des Wasserlaufens. Es geht ihm um Jesus. Das ist sein Ziel. Und als Jesus sagt, komm, heißt es dann, schreibt Matthäus, Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser auf Jesus zu. Das ist ein wichtiges Detail. Denn als Petrus untergeht, da heißt es nämlich, dass er Jesus aus dem Blick verliert. Er guckt auf einmal auf den Wind und die Wellen und verliert das Vertrauen. Das auf Jesus zu ist das, was den Wasserläufer ausmacht. Dass Jesus das Wesentliche, das Eigentliche, die Hauptsache ist und neben Jesus alles andere nebensächlich wird. Karriere, Beruf, vielleicht Erfolg, Anerkennung, vielleicht sogar Wohlstand und Familie. Und ihr Lieben, ich bitte euch jetzt, erinnert euch daran, wer ich bin. Ihr kennt mich. Familie ist mir wahnsinnig wichtig. Ich liebe meine Frau, ich liebe meine Kinder, sie sind mir wichtig. Aber meine Kinder wissen auch, sie sind mir nicht wichtiger als Gott. Und das ist gut so. Wenn deine Kinder für dich Gott werden, ja, da ist ein Kind. Auch das sind Situationen, die man mit Kindern erlebt. So ist es. Und wenn in diesen Situationen, dein Kind Gott ist, wo du weißt, eigentlich ist etwas anderes dann. Kinder brauchen Grenzen, Kinder brauchen Erziehung, Kinder brauchen auch mal ein Nein. Wenn dein Kind Gott für dich ist, dann wirst du ihm kein guter Vater und keine gute Mutter sein. Du wirst dein Leben ruinieren. Ist genauso mit Ehen. Wenn dein Ehepartner Gott für dich ist, das Wichtigste, wirst du deine Ehe ruinieren. Du wirst weder auf dich achten, noch auf das, was gut für deinen Ehepartner ist. Ich bin sehr dankbar, dass ich eine großartige Frau habe, die mir auch immer wieder, nicht nur, weil sie toll aussieht, ich sage das gerne immer wieder, sie leuchtet dann so schnell schön hellrot, sondern vor allen Dingen, weil sie den Mut hat und die Stärke, mir Grenzen zu setzen und mir korrigierend ins Leben zu sprechen. Das kann sie aber nur, weil ich nicht Gott für sie bin. Ihr Lieben, alles andere neben Jesus ist Nebensache für einen Wasserläufer. Jesus ist das Wichtigste, auf ihm liegt der Fokus. Auch die Herausforderung, die Not, selbst Krankheit und schwere Schicksale sind nicht das Wichtigste. Und ich sage das wirklich, ich weiß, dass es herausfordernd ist. Ich habe erst die Tage mit einem guten Freund gesprochen, der gerade sehr viel Schmerzen hatte in den letzten Tagen. Und er sagte, du Olli, es ist so leicht zu sagen, alles, Jesus steht an erster Stelle, wenn man gesund ist, wenn ich Schmerzen habe und nicht weiß, wie ich mich aus dem Bett erheben soll. Da merke ich, wie das an Grenzen kommt. Und recht hat er, das kenne ich auch, kennt ihr alle. Und trotzdem, den Wasserläufer kennzeichnet es immer wieder, den Blick auf Jesus zu richten. Und gerade so erleben Wasserläufer Wunder und gehen auf einmal über den Wogen, über den Wellen, über Not und Herausforderung hinweg. Und vielleicht habt ihr es auch schon erlebt. Das Fünfte, und das ist mir ganz wichtig, Wasserläufer scheitern und versagen. Das haben Wasserläufer an sich. Das ist auch gut so. Es ist gut so, aber es ist normal. Petrus versagt. Petrus verliert Jesus aus dem Blick. Das ist der Moment, wo er untergeht. Ja? Und tatsächlich, mir geht es doch genauso. Ich verliere Jesus aus dem Blick. Ich scheitere. Ich versage. Und ganz ehrlich, ich kenne keinen Wasserläufer, der es nicht tut. Denk an irgendjemanden. Wer ist für dich ein Glaubensvorbild? So eine Säule im Glauben, wo du sagst, das ist ein Glaubensvorbild, so ein echter Wasserläufer. Gib mir 2 Minuten Gespräch mit ihm und wir werden herausfinden, auch der kennt Versagen und Scheitern. Versprochen. Muss ihn nur noch fragen, weil Wasserläufer kennen das. Aber das ist genau der Punkt. Es geht nicht um Perfektion beim Wasserlaufen. Es geht nicht darum, alles richtig zu machen. Es geht nicht um Leistung. Um Leistung und Perfektion geht es mehr denen, die im Boot bleiben. Und die gar nicht den Mut aufbringen, aus Wasser zu gehen. Häufig aus der Erfahrung, dass Scheitern nicht gut ist. Deswegen trauen sie sich nicht raus. Weil sie denken, das würde etwas Schlechtes für sie bedeuten. Der Wasserläufer weiß, nein, Scheitern und Versagen führt zu Wachstum. Die anderen, die scheitern noch mehr. Und häufig sind gerade die, die im Boot bleiben, diejenigen, die dann oft mit dem Finger auf die Wasserläufer zeigen und sagen, guckt euch an, wie er absäuft in seiner nassen Unterhose. So. Theodore Roosevelt, amerikanischer Präsident, der hat das mal in einer Rede verarbeitet, die er gehalten hat. Und Theodore Roosevelt setzt sich mit diesem kritischen Blick darauf auseinander. Und er sagt, nicht der Kritiker zählt, nicht derjenige, der darauf aufmerksam macht, wie der Starke fällt oder wo der anpackt, es besser hätte machen können. Die Anerkennung gebührt dem, der tatsächlich in der Arena steht, dessen Gesicht staubig und verschwitzt und voller Blut ist, der sich wacker bemüht, der sich irrt, der wieder und wieder scheitert, weil es kein Bemühen ohne Fehler und keine Schwächen gibt, aber der sich tatsächlich bemüht, Taten zu vollbringen, der große Begeisterung und großartige Hingabe kennt, der seine Kraft auf eine ehrenwerte Sache verwendet, der im besten Falle am Ende den Triumph einer großen Leistung kennt und der im schlimmsten Falle, sollte er scheitern, zumindest bei einem kühnen Versuch scheitert, sodass sein Platz nie bei den kalten und furchtsamen Seelen ist, die weder Sieg noch Niederlage kennen. Oder wie Paulus das schreibt in 1. Korinther 9, Vers 24, die im Stadion laufen, die laufen alle. Nur einer empfängt den Siegeskranz. Lauft so, dass ihr ihn empfangt. So. Dieser kritische Blick, der steckt sogar in Übersetzungen drin. Über diesem Text steht, Jesus geht auf dem Wasser. Und das ist eine zugegebenermaßen gute Überschrift, einigermaßen, das ist genau das, was passiert. In Hiob 9 lesen wir, dass nur Gott es ist, der auf den Wogen des Meeres schreitet. Und deswegen ist diese Überschrift tatsächlich ein Fingerzeig. Hier zeigt Jesus sich in seiner Göttlichkeit. Das ist das, worum es in der Geschichte geht. Aber viele andere Übersetzungen, Luther-Übersetzung zum Beispiel, da steht die Überschrift, der sinkende Petrus. Ehrlich? Ein Augenblick in der Geschichte. Und das ist unsere Überschrift. Elberfelder übrigens auch. Jesus geht auf dem Wasser und hilft dem sinkenden Petrus. Das ist der Blick auf das Scheitern. Warum steht da nicht, Petrus geht 3,5 Meter über dem Wasser? Hey, das ist doch das, was er tut. Da seht ihr, wie kritisch unser Blick auf Wasserläufer ist. Weil sie uns daran erinnern, dass wir häufig im Boot bleiben. Und das gefällt uns nicht. Wasserläufer scheitern. Aber der sechste Punkt, Wasserläufer erleben im Scheitern das Handeln von Jesus und seiner Rettung und seinem eigenen Leben. Und das verändert ganz viel. Petrus geht unter und er ruft, Jesus, hilf mir. Herr, hilf. Und das nächste Wort, was da steht, ist, sofort ist Jesus da und zieht ihn aus dem Wasser, ergreift seine Hand. Petrus erlebt das. Mitten in der Not ist Jesus sofort da und hilft. Er lässt ihn nicht hängen, er lässt ihn nicht untergehen. Und was daraus folgt, ist, dass Petrus ein begründetes Vertrauen hat. Petrus macht in diesem Moment die Erfahrung, Vertrauen lohnt sich. Selbst wenn du scheiterst, ist es okay zu scheitern. Versagen ist okay. Ich muss nicht perfekt sein. Es geht nicht um meine Leistung. Es geht um Jesus. Und Jesus ist da. Vertrauen lohnt sich, Glauben lohnt sich, ganze Sache mit Jesus lohnt sich, Nachfolge lohnt sich, weil Jesus sich lohnt. Und so, kommen wir zu Punkt 7, Wasserläufer erleben so Korrektur und Wachstum durch Jesus. Ein ganz liebevolles Detail, fast im Vorbeigehen drüber gelesen. Jesus spricht dem Petrus ja in der Situation was zu. Er sagt, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Wir hören das mit unserem kritischen Blick häufig als Tadel, so Zurechtweisung. So. Ich habe das auch viel zu liebevoll wahrscheinlich für die meisten vorgelesen. Eigentlich müsste es ja lauten in uns, du Kleingläubiger, warum hast du so gezweifelt? Ich glaube nicht, dass Jesus so gesprochen hat. Musste er auch nicht, er war nah dran. Er sagt diesen Satz übrigens nicht vor den anderen. Es heißt, erst danach steigt er mit Petrus ins Boot. Jesus kanzelt Petrus nicht vor den anderen ab. Petrus muss es den anderen erzählt haben, deswegen schreibt Matthäus das auf. Das passiert draußen, ganz nah, liebevoll, am Ohr, vielleicht flüsternd. Du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Weil Petrus wahrscheinlich davon ausgegangen ist, ich hab versagt. Ich kann's nicht. Ich bin nicht gut genug. Das sind die Sätze, die in diesen Situationen des Scheiterns in unseren Köpfen entstehen. Und Jesus korrigiert das. Das ist eine Problemanalyse. Er sagt, nein. Darum geht es nicht. Du hast nicht vertraut. Das ist das Problem. Das ist eine Vertrauensfrage. Wasserlaufen ist eine Vertrauensfrage. Keine Frage deines Könns und deiner Leistung. Du hast mich aus dem Blick verloren. Aber wenn du mich auf den Blick, im Blick hast, ist anderes möglich. Johannes 14, Vers 12, ihr werdet, sagt Jesus zu seinen Jüngern, ihr werdet dieselben Dinge tun, die ich tue und noch Größeres. Deswegen ist Wasserlaufen Nachfolge zu 100%, denn die Jünger waren davon überzeugt, ein Rabbi, der einen Schüler annimmt, da bedeutet das, er weiß, dass der Schüler genauso werden kann wie der Rabbi. Du kannst dieselben Dinge tun, die ich tue. Das ist der Grund, warum Petrus überhaupt auf das Wasser geht. Ist doch eine bescheuerte Situation. Da kommt ein Geist und sagt, keine Sorge, ich bin Jesus, ihr müsst euch keine Angst haben. Und du hast aber Angst. Und du sagst, na, wenn du es wirklich bist, dann laufe ich auf dem Wasser zu dir. Ehrlich? Das ist mir noch nie begegnet. Das begegnet bei einem Wasserläufer, bei einem Petrus. Warum? Weil er davon überzeugt ist, weil er weiß, hey, Jesus hat gesagt, wir können dieselben Dinge tun, die er tut. Wenn er es also ist, dann kann ich es auch. Das ist der Beweis, dass es Jesus ist. Es geht ihm nicht um das Abenteuer, es geht ihm um Jesus. Und deswegen erlebt er es. Ihr Lieben, es geht nicht um eigene Leistung beim Nachfolgen, beim Wasserlaufen, sondern um Vertrauen. Und das ist das, was Petrus hier lernt. So kommt es zu Wachstum in seinem Vertrauen, denn er weiß, mein Vertrauen in Jesus ist begründet. Die anderen im Boot, die hocken bleiben, passiv, die bleiben im Boot, die bleiben in ihrer Angst, in der Bequemlichkeit, in der Distanz. Sie sehen Jesus zwar handeln und sie sagen zum Schluss diesen großartigen Satz, du bist wirklich Gottes Sohn. Ja, das haben sie begriffen. Ich sage nicht, dass das Unglaube ist. Und in jedem unserer Leben, auch in meinem, gibt es diese Boothocker-Momente. Ja? Aber ihr Vertrauen wächst nicht so wie bei Petrus. Der hat aus eigener Erfahrung Vertrauen gelernt, sie nur vom Hören sagen. Und das ist genau der Unterschied zwischen Wasserläufern, zwischen Menschen, die nachfolgen und Jesus ganze Sache machen, und Menschen, die im Boot bleiben und Religion passiv aus der Distanz leben, vom Hören sagen leben. Ich möchte dich fragen, wie ist es bei dir? Trägt Jesus? Erlebst du das in deinem Leben, dass Jesus trägt? In jedem Augenblick. Und wo nicht? Guck da mal hin. Trägt Jesus in der Pandemie, in den letzten 2 Jahren? Trägt er? Trägt er in deiner Not? Trägt er in Krankheit? Und ich weiß, manche von euch, die haben schwere Krankheitsgeschichten oder auch in der Familie. Trägt er da? Trägt er in Problemen? Trägt er, wenn du Verluste erleidest, einen geliebten Menschen verlierst, trägt Jesus? Trägt er in Enttäuschung? Nicht, wenn unser Glauben nur auf Hörensagen besteht. Dann werden wir merken, wie die Fundamente brechen. Aber wenn wir verwurzelt aus eigener Erfahrung glauben, dann wird es tragen. Ich möchte schließen mit 3 kurzen Fragen und 3 Versprechen. Die Fragen. Wo bist du gerade in deiner Beziehung mit Jesus? Vielleicht nicht gesamt, vielleicht in einem Bereich. Hockst du irgendwo im Boot? Klammerst dich an den Mast? Oder stehst du an der Reling und überlegst, ob es sich lohnt, den Schritt auf das Wasser zu tun? Oder ob du wieder zum Mast gehst? Oder bist du vielleicht auf dem Wasser und denkst, yes! Es trägt, es ist so toll, die Wellen unter den Füßen zu spüren. Oder bist du schon an dem Moment, dass du merkst, ich sinke, Panik, Jesus, hilf. Wo bist du jetzt gerade? Nicht früher, nicht damals, jetzt. Wo stehst du jetzt? Die zweite Frage, was hält dich davon ab, ganze Sache mit Jesus zu machen? Was hält dich davon ab? Welche Sache ist dir so viel wichtiger als Jesus? Oder macht dir so viel Angst, dass du nicht davon ausgehst, dass Jesus stärker ist als diese Situation? Vielleicht gibt es sogar ein Scheitern in deiner Vergangenheit und ein Leistungsideal, was du gelernt hast, was dich davon abhält und was dich bis heute prägt. Was hält dich ab, ganze Sache zu machen? Und die dritte Frage, was könntest du tun, um Schritte des Vertrauens zu gehen? Vielleicht in einem kleinen Bereich, einen ersten Schritt. Woran denkst du gerade, wo du einen Schritt des Vertrauens gehen könntest? Wisst ihr, Erfahrung trainiert. Jemand, der Vertrauensschritte macht, heute und merkt, es trägt, wird morgen viel bereitwilliger den nächsten Schritt machen und danach den nächsten. Aber sich an den Mast zu klammern und nicht aufs Wasser zu gehen, trainiert auch. Ich werde morgen den Mast noch weniger loslassen und viel enger umschlingen und übermorgen noch mehr. Ihr Lieben, drei Fragen. Wo stehst du in deiner Beziehung zu Jesus gerade? Was hält dich ab, ganze Sache zu machen? Und wo könntest du einen Schritt des Vertrauens gehen? Und drei Versprechen. Das erste Versprechen, du wirst scheitern. Und es ist okay. Jesus kann diese Dinge zum Wachstum benutzen. Ja, es ist okay, aber du wirst Scheitern erleben. Das zweite Versprechen, gerade in deinem Scheitern, kannst du Jesus erleben. Er ist da und er lässt dich niemals allein. Und das dritte Versprechen, wenn du aufs Wasser gehst, dann wirst du hin und wieder atemberaubende Momente erleben, dass das Unglaubliche passiert. Das Wasser trägt. Das Gefühl, dass die Wellen unter den Füßen dich erheben über die Herausforderungen und Probleme, denen du dich ausgesetzt siehst. Und du wirst Wunder erleben. Deswegen kann ich nur immer wieder sagen, auch heute, es lohnt sich. Das ist der Grund, warum ich nicht anders kann, als immer wieder mich aufzumachen, das Boot zu verlassen und rauszugehen aus Wasser und euch zu ermutigen, dasselbe zu tun. Denn dann ist das ist das Leben, für das Jesus dich geschaffen hat und das er dir schenken will. Ich wünsche es dir von ganzem Herzen. Amen.